Grüß Gott, guten Abend. Ich freue mich jetzt auf diesen Abend miteinander. Danke für die Begrüßung und auch den Rückblick auf den gestrigen Abend. Willkommen im Himmel, was kommt nach dem Tod? So, das Thema heute, Herr Geiser hat schon eingeführt, deshalb überblende ich die Folie gleich. Wir kommen jetzt zu diesem Groß D, was kommt nach dem Tod? Willkommen im Himmel, du bist berufen zur Ewigkeit. Zunächst aber, kleine Anekdote. Ein Mann und eine Frau, sie schaffen es beide auf über 100 Jahre. Aber irgendwann hat auch ihr letztes Stündlein geschlagen und sie kommen im Himmel an. Und die beiden sind hin und weg. Hin und weg. So herrlich, so unglaublich, so großartig, wie man sich nicht erträumen kann. Einzigartig, was sie alle sehen. Irgendwann, als sie sich langsam wieder erholen von ihrem Glück, haut der Mann seine Frau in Seite: Mensch, Weib, wenn du uns nicht jeden Tag mit deiner Vitamintablette und Knoblauchpastille vollgestopft hättest, hätten wir das schon 30 Jahre früher haben können. Also jetzt trotzdem bitte nicht, so getreu nach dem Motto, der Pfarrer hat es gesagt, ja, nicht die Tabletten absetzen heute Abend. Was aber erwartet uns denn jetzt im Himmel? Was erwartet uns nach dem Tod? Was hält Gott für uns bereit, worauf wir uns freuen dürfen? Was sagt denn die Bibel tatsächlich aus über die Ewigkeit? Herr Geiser hat das Stichwort vorher schon drin gehabt in seiner Begrüßung. Ich möchte heute Abend versuchen, ein paar Linien zu ziehen, aber nicht zu spekulieren. Wir kommen bei diesem Thema an Grenzen. Und auch ich habe hier genug Grenzen bei diesem Thema, wo ich davor stehe und sage, weiß ich nicht. Hier schaue ich nicht dahinter. Ich möchte heute Abend einfach ein paar biblische Linien, von denen ich meine, dass sie klar sind, mit ihnen nachzeichnen. Und dann schauen wir, wo wir am Schluss des Abends rauskommen. Ein erstes, da habe ich die Folie schon eins weiter geklickt, zu diesem Thema, was kommt nach dem Tod, willkommen im Himmel. Du bist berufen zur Ewigkeit. Ein erstes, Ewigkeit heißt Beziehung. Ein erster Unterpunkt, Zeit und Ewigkeit. Gottes großes Ziel mit dieser Welt ist seine Ewigkeit. Zunächst verbinden wir mit Ewigkeit einen zeitlichen Aspekt. Das ging mir schon als Kind so, bei diesem Gedanken, Mensch, es hört nicht auf, abends man liegt im Bett und weiß, jetzt kommt der nächste Tag und man wird jeden Tag einen Tag älter. Aber hier, Ewigkeit, das hört nicht auf, das geht immer so weiter. Und es ist tatsächlich so. 1. Thessalonicher 4 schreibt Paulus, wir werden bei dem Herrn sein. Alle Zeit. Und doch, schon in diesem Vers vom Satzbau her, zeigt uns Paulus, was vor dem alle Zeit von Bedeutung ist. Wenn wir lesen, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ewigkeit ist erst in zweiter Linie zeitlich oder überzeitlich zu verstehen. Zuallererst ist Ewigkeit ein Ehrentitel Gottes. Und ewiges Leben damit die Teilhabe an Gottes Leben oder wie es Jochen Klepper gedichtet hat, an dir Gott, der du allein der Ewige heißt. Oder 1. Johannes 5 formuliert so, zusammen mit seinem Sohn Jesus Christus ist Jahwe, der Vater in Person, das ewige Leben. Damit wird deutlich, wir bekommen mit der Ewigkeit nicht irgendetwas geschenkt, sondern Gemeinschaft mit Gott. Ewigkeit ist ein Beziehungsgeschehen. Und ewiges Leben meint damit erst zweitrangig ein zeitloses oder überzeitliches Leben. Zuallererst steht ewiges Leben für ein Leben bei Gott und engster Gemeinschaft mit Gott. Deutlich wird dieser Beziehungsaspekt der Ewigkeit auch, wenn die Bibel uns den Anfang der Ewigkeit mit einer himmlischen Hochzeit vergleicht. Sieger Köder hat hier eine Szene aus Offenbarung 19 gemalt. Ein Kirchenfenster, wir sehen unten Johannes, den Autor der Offenbarung, dargestellt hier auf der Insel Patmos im Meer, wo er geweilt hat, und oben diese Vision, die Gott ihm zeigt. Außenrum eine Stadtmauer, es soll das sogenannte himmlische Jerusalem sein, also das neue Jerusalem, das Gott schenken wird, wenn er diese Welt zu ihrem Ende führt und eine neue schaffen wird. Das himmlische Jerusalem und dazwischen ein Brautpaar. Steht für den Bräutigam Jesus Christus und die Braut, die Gemeinde. Also Johannes sieht hier, so von Sieger Köder gemalt, wie Jesus Christus und die, die an ihn geglaubt haben, im himmlischen Jerusalem beieinander sind. Und in Offenbarung 19 lesen wir dazu, so lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes, auch ein Bild für Jesus Christus, ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Hier haben wir das, was wir gestern gesagt haben, dass der Mensch nach dem Sündenfall, nachdem, dass er Gottes Einladung ignoriert hat und seine Gebote übertreten hat, sich mit der Sünde verbunden hat, war es für Gott nicht mehr möglich, ihn in seine Ewigkeit zu holen, weil er sich damit die Ewigkeit verunreinigt hätte, unsere Schuld überhaupt in die Ewigkeit geschleppt hätte. Also musste Gott den Menschen von dem trennen, was sein Leben schwer macht und was am Schluss in den Tod führt. Und das verdanken wir Jesus Christus, der am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat. Das, was Gott in unserem Leben nicht gefällt, was zwischen ihm und uns steht, deshalb hier kann er sagen, die, die an Jesus glauben, angetan mit schönem, reinem Leinen, sehr gut. Willkommen im Himmel, die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, das ist hier gemeint. Die, die Jesus schenkt, so dass der Mensch bereit ist für die Ewigkeit, für Gott den Ewigen und Heiligen. So ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Zumindest so, wie sie von Gott ursprünglich gedacht war, also ohne diese ganzen Unzulänglichkeiten, die ich zumindest aus meiner Ehe kenne, bei Ihnen ist das vielleicht sicher alles anders. Die Ehe zwischen Mann und Frau, so wie sie von Gott ursprünglich gedacht war, das Bild, das Gott für seine Ewigkeit auswählt. Du wirst einmal mit Jesus Christus Gemeinschaft haben, wie sie nicht tiefer und schöner sein kann. Ein zweiter Punkt. Was erwartet uns nach dem Tod? Das ist ein bisschen ein heißes Stichwort. Da schluckt man schon als Christ, der sich in seiner Bibel auskennt, das jüngste Gericht. Was hat es damit auf sich? Die Bibel spricht davon. Was meint sie, wenn sie vom jüngsten Gericht spricht? Vielerorts, auch in der Theologie, wird dieses jüngste Gericht verneint. Dann heißt es, also Jesus ist ja am Kreuz gestorben, damit ist die Sache erledigt und gegessen. Jetzt sind alle Menschen bei Gott und alles passt. Das ist natürlich richtig, das Gericht hat auf Golgatha stattgefunden, als Gott meine Schuld und die Schuld dieser Welt auf seinen Sohn gelegt hat, weil ich es nicht tragen kann. Und er es für mich getragen hat, der Sündlose für den Sünder. Es stimmt, das Gericht hat auf Golgatha stattgefunden. Und doch weiß die Bibel sehr wohl noch von einem vor uns liegenden Gericht, in dem über unser Leben geurteilt wird. Und in dem gerichtet wird, was in der Ewigkeit einfach keinen Platz mehr hat. Zum Beispiel 2. Korinther 5 schreibt Paulus, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir werden zur Verantwortung gerufen. Gott nimmt uns ernst, das ist eine Wertschätzung, dieses jüngste Gericht. Gott nimmt uns mit unserem Leben ernst. Was hat es aber jetzt damit auf sich? Seinen zeitlichen Ort hat dieses jüngste Gericht vor dem Anbruch der Ewigkeit. Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schenkt. Also nicht sofort, wenn ein Mensch stirbt. Zu diesem zeitlichen Aspekt nachher noch etwas mehr. Jetzt zunächst, was passiert hier? Worum geht es hier inhaltlich? Inhaltlich meint das jüngste Gericht eigentlich ein doppeltes Gericht. Erstens, das Gericht des Menschen nach seinen Werken. Offenbarung 20. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron Gottes, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Und Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen werden, dann wird auf dem Tisch liegen, wie ich gelebt habe. Meine Werke liegen auf dem Tisch. Das Ergebnis hier, Paulus, Römer 3, formuliert, so bringt es auf den Punkt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Jeder Mensch, ich, ist Sünder, seinem Wesen nach und deshalb für die Ewigkeit, für Gott den Ewigen, untragbar. Wäre da nicht Jesus Christus, was Paulus in Begeisterung versetzen kann? Römer 3, wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und so wird es einmal sein, dass mitten im Gericht, wenn meine Schuld vor mir liegt und vor Gott, mitten im Gericht Jesus Christus aufstehen wird und ins Gericht hinein sagen, Vater, ich kenne ihn. Er liebt mich und er hat sein Vertrauen auf mich gesetzt. Ich habe seine Schuld schon am Kreuz getragen, es ist alles bezahlt. Willkommen im Himmel. Das Gericht des Menschen nach seinen Werken. Wir haben es nicht im Griff, uns mit unserem Tun und Lassen in den Himmel zu bringen. Aber wir haben einen Herrn, der nichts lieber tut und der deshalb Mensch geworden ist, dass das wahr wird, dass ich heimkehren darf, aus Gnade allein, Jesus Christus allein, aus Glauben allein und nicht, weil ich es könnte. Er ist es, der uns retten will. Das Gericht des Menschen nach seinen Werken, ein erster Teil. Und dann aber erzählt uns die Bibel noch von einem zweiten Teil. Das Gericht der Werke. Wo ist der Unterschied? Paulus, 1. Korinther 3. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Hier werden wir nicht gefragt, ob wir Gottes Kinder sind. Darum geht es im ersten Teil. Im ersten Teil dürfen hören, willkommen im Himmel, die an Jesus Christus geglaubt haben und die Paulus so als Kinder Gottes bezeichnet. Hier werden wir nicht mehr gefragt, ob wir Gottes Kinder sind. Hier werden wir gefragt, weil wir Gottes Kinder sind. Gleich oben am Anfang. Denn einen anderen Grund, der ist, kann niemand legen, der ist gelegt. Jesus Christus. Und jetzt geht es weiter. Wenn aber jemand auf den Grund baut, auf den Grund Jesus Christus bauen, das ist der Glaube an Jesus Christus, der jetzt lebt, was er glaubt. Der jetzt auf diesen Glauben an Jesus Christus aufbaut, jetzt dieses Leben als Christ gestaltet. Hier geht es um uns, die wir an Jesus Christus glauben. Hier werden wir nicht mehr gefragt, ob wir Gottes Kinder sind, hier werden wir gefragt, weil wir Gottes Kinder sind. Hier wird geschaut, was unser Leben ausgetragen hat, dass wir jetzt auf den Grund des Glaubens an Jesus Christus gebaut haben. Und dann kommen da Perlen zum Vorschein, die nie ein Mensch erahnt hat. Früchte aus dem treuen Gebet vieler Großmütter, deren Enkel es nie gerafft haben, dass ihre Großeltern für sie beten. Ich habe es erst kurz vor dem Tod meiner Großmutter mitbekommen oder registriert, was es wert ist und wie fehlt sie mir seither mit ihrem treuen Gebet. Hier werden Früchte zum Vorschein kommen einer Mutterliebe, einer Mutter, die vielleicht ihr ganzes Leben immer überlegt hat, und was bleibt jetzt aus dem, was ich an Liebe und Erziehung reingesteckt habe, weil die Kinder einen Weg gehen, den wir uns eigentlich anders gewünscht hätten und vielleicht Gott dann doch hier Segen schenkt, den wir zeitlebens nicht gesehen haben. Und plötzlich stehen wir miteinander vor Gottes Thron. Früchte eines Verkündigungsdienstes, die einem Hauptamtlichen zu Lebzeiten vielleicht nie zu sehen vergönnt waren. Hier werden plötzlich Gold, Silber und Edelsteine aufblitzen, Beständiges, auf das Gott sein Reich aufbaut. Wenn wir einmal offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi, dann wird offenbar werden, was wir uns zeitlebens zu sehen gewünscht haben. Vielleicht ist da das Jungscharkind, das den Jungscharleiter Woche für Woche auf die Palme gebracht hat bei der Andacht und das plötzlich neben ihm steht und sagt, du, die eine Andacht, die hat in mir weitergeschafft und ich habe mein Leben Jesus übergeben. Vielleicht wird es auch sagen, nee, keine deiner Andachten, aber deine Liebe, mit der du mich geliebt hast, eine Liebe, die ich daheim nicht gekriegt habe, aber in deiner Liebe ist mir Gott lieb geworden. Und dieses Kind hat einen Weg des Glaubens und der Liebe zu Gott eingeschlagen. Aber Paulus ist Realist. Eine Menge Holz, Heu und Stroh ist auch dabei. Auch bei uns Christen. Wunden werden uns sicher einmal vor Gottes Thron anklaffen, die wir mit unseren verletzenden Worten hinterlassen haben. Wir werden alles Mögliche wiedersehen, was wir zustande gebracht haben und das doch im Feuer verbrennt, weil es nur frommer Schein war oder der Wunsch nach Selbstinszenierung. Über mehrere Generationen hinweg blühende Jugendarbeit wird vor uns auftauchen, die es aber nicht gegeben hat, weil ein Mensch nicht bereit war, sich zu investieren, mitzuarbeiten und damit eine Kettenreaktion des Glaubens und der Mitarbeit ausgeblieben ist. Und Gott möge uns Hauptamtliche davor bewahren, dass wir einmal mit leeren Händen vor ihm stehen, weil entweder unsere Trägheit oder unser Aktionismus ein Leben lang nur Luftblasen produziert hat, aber keine geistlichen Früchte. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Dazu noch ein drittes, noch einmal zu diesem Stichwort des Offenbarwerdens. Wir müssen alle offenbar werden. Ohne Moos nichts los, denkt sich der Student und sucht deshalb in den Semesterferien einen Ferienjob. Die einzige Zusage, die er kriegt, im Tierpark, okay, ist ja ganz gut. Als er dann aber hört, was sein Job ist, denkt er, okay, danke, nee, es muss auch ohne gehen, unter der Brücke kann ich auch schlafen, okay, doch lieber nicht. Also er nimmt den Job an, er soll nämlich den toten Affen ersetzen. Der ist vor kurzem gestorben und der Tierpark hat kein Geld für einen neuen Affen. Also, okay, Student, hier Maske auf, Kostüm an, hier bitte in diesen Käfig, mach bitte einen auf Affen, dass die Kinder und die alle drum und dran hin und weg sind. Der Student, okay, also naja, ich brauche die Kohle und außerdem erkennt mich ja keiner, also gut. Und so von Tag zu Tag kriegt er das immer besser in den Griff, auf seiner Liane da hin und her zu schwingen, bis eines Tages er so heftig schwingt, dass es ihn über den Käfigrand schlägt. Dummerweise war nebenan kein Affenkollege, sondern der Löwe. Er landet im Löwenkäfig, der Löwe stürmt, brüllt. Der Student flieht, was das Zeug hält, schreit, was das Zeug hält, als plötzlich der Löwe schrillt, Hals, Maul, sonst verlieren wir beide unseren Job. Offenbar werden. Offenbar werden. Vor uns selber. Voreinander. Vor Gott. Das müssen wir im jüngsten Gericht. Vor dem Richterstuhl Christi werden Masken fallen. Und es wird zutage treten, was ich anderen vorgemacht habe. Es wird offenbar werden, was hinter unseren Masken steckt. Und was wir zeitlebens zu verstecken versucht haben. Es wird offensichtlich werden, wer wir sind und worauf wir unser Leben aufgebaut haben und wofür wir gelebt haben. An dem Tag, Römer 2, sagt Paulus, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, müssen wir alle offenbar werden. Hab mich gefragt, warum eigentlich erst im jüngsten Gericht? Warum schleppe ich manche Masken mit mir rum, mach anderen was vor, mach mir selber was vor und baue ein Lügengebäude auf, das mich nur kaputt macht, das Kraft kostet ohne Ende, wo ich mich selber belüge, andere belüge und meinen Herrn belüge. Unseren Gott, der dich wunderbar geschaffen hat und über alles liebt, warum machen wir einander ihm Dinge vor? Offenbar werden sollen wir im jüngsten Gericht. Paulus ermutigt uns, nicht erst dann, mach's gleich. Will heißen, noch einmal zurück, das Gericht des Menschen nach seinen Werken, leg Jesus dein Leben hin. Ich muss nicht alles im Griff haben. Das Entscheidende im Leben habe ich eh nicht im Griff, nämlich, dass er mich heimführt in seine Ewigkeit, dass er gut führt. Deshalb offenbar werden im jüngsten Gericht, wird jetzt offenbar mit dem Bekenntnis, Jesus, führ du mein Leben, jetzt und zum Ziel. Und das Zweite hier mit dem Arabisch 2, das Gericht der Werke. Wenn hier geschaut wird, was ich auf mein Leben als Christ aufgebaut habe, dann will ich mich heute schon fragen, wofür setze ich mich ein? Wo investiere ich Zeit? Wo gebe ich Kraft her? Wofür platziere ich mein Geld? Was ist dran, und zwar von Gott her, aus dessen Augen, der mein Leben beurteilt? Kommen wir zum nächsten Hauptpunkt, Römisch 3, Himmel und Hölle. Nur mal so ein heißes Stichwort. Jüngstes Gericht ist schon schwierig genug. In unserer gesamten Gesellschaft antwortet man nur Kopfschütteln. Mit dem nächsten Stichwort wird das Kopfschütteln sicher nicht kleiner. Und doch spricht die Bibel davon, verwendet hier sogar unterschiedliche Begriffe. Was hat es damit auf sich? Ein erster Punkt, die Hölle als Ort der Gottlosigkeit. Hilfreich ist es hier, in eine relativ urtextnahe Übersetzung der Bibel zu schauen. Es ist vor allem die sogenannte Elberfelder Bibelübersetzung, die hier unterschiedliche Begriffe im hebräischen Urtext des Alten Testamentes und im griechischen Urtext des Neuen Testamentes auch tatsächlich unterschiedlich übersetzt, wo die Lutherbibel gelegentlich die Begriffe vermischt. So sehr ich die Lutherübersetzung schätze, an der Stelle lohnt es sich besonders, die Elberfelder Bibel daneben zu legen. Empfehle ich eh jedem. Eine Zweitbibel lohnt sich allemal, wo man dann auch nochmal vielleicht einen neuen Akzent bekommt. Die Grafik brauchst du jetzt nicht verschrecken. Wir konzentrieren uns mal auf unten und nachher kommen wir nochmal zum oberen Teil. Hier möchte ich einfach die unterschiedlichen Begriffe zeigen und erklären. Im Hebräischen, also hier zunächst Bereich der Lebenden, demgegenüber der Bereich der Verstorbenen. Das Hebräische Alte Testament, verstehen Sie mich auch, wenn ich einen Schritt weggehe und zur Folie trete? Ja? Sie rufen, wenn ich wieder ins Mikro soll. Das Hebräische Alte Testament spricht von der Scheol. Kann man einfach übersetzen mit Totenreich. Das Neue Testament verwendet den griechischen Begriff Hades. Kennen wir auch aus der griechischen Mythologie, derselbe Begriff. Beides ist nicht die Hölle. Auch wenn Luther gelegentlich Stellen, wo Hades steht, mit Hölle übersetzt, leider. Im griechischen Neuen Testament meint Hölle Gehenna. Andere Begriffe, zweiter Tod, Feuersee, kommen wir nachher dazu, was das meint. Die Hölle hat ihren Ort erst nach diesem sogenannten jüngsten Gericht, einer Wiederkunft von Jesus. Hier, gegenüber zum Bereich der Lebenden, zunächst Scheol und Hades. Was es mit dem Paradies auf sich hat, nachher. Zunächst geht es eben um diese negative Seite. Scheol und Hades sind in der Bibel AT wie auch NT durchgängig negativ besetzt. Es ist das Totenreich mit seinem weit aufgerissenen Schlund, Jesaja 5. Ein Ort der Gottesferne mitten im Leben und einmal im Tod. Zwei Beispieltexte dafür, einer aus dem Alten Testament, Jesaja 38, denn der Scheol, das Totenreich, preist dich nicht, der Tod lobt, singt er nicht, die in die Grube hinabgefahren sind, hoffen nicht auf deine Treue. Ähnlich negativ Matthäus 11, wo Jesus sagt, und du Kapernaum meinst, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden, denn wenn in Sodom und die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag, doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dir. Jetzt rechts drüben Gehenna, Hölle, Feuersee, zweiter Tod. Was muss man sich darunter vorstellen? Was kann man sich darunter vorstellen? Nun, die Bibel ist sehr zurückhaltend. Und ich meine, das macht Sinn, dass wir das auch tun. Und trotzdem, oder sie verwendet Metaphern, Bildworte für die Hölle, um deutlich zu machen, um was es geht. Wenn wir im christlichen Mittelalter, ähnlich wie schon in der sogenannten jüdischen Apokalyptik, das ist auch eine Epoche im Judentum, in den Jahrhunderten direkt vor Jesu Geburt, also christliches Mittelalter, jüdische Apokalyptik hatten beide miteinander gemeinsam, dass sie Höllendarstellungen fabriziert haben und die ausgeschmückt, da hält die Bibel nicht mit. Wird es einem heiß und kalt und schlecht, wenn man diese Bilder sieht? Die Bibel spricht von der Hölle mit sogenannten Metaphern, Bildworten, Beispiel äußere Finsternis, Feuerofen, ewiges Feuer, feuriger Pfuhl, Feuersee, zweiter Tod. Bildworte, Metaphern, die doch an Deutlichkeit nicht zu überbieten sind. Unabhängig davon, ob es sich um reine Metaphern handelt, das heißt Bildworte, die man übertragen muss, oder ob es sich um Realaussagen handelt, ich kann mir beides vorstellen. Aber selbst wenn es nur Metaphern wären, die man übertragen muss, sind sie trotzdem schrecklich und deutlich genug. Sie lassen nichts fehlen. An warnender, erschreckend, abschreckender Botschaft. Ähnlich das Fazit in den Evangelien, dass dort Heulen und Zähneklappern herrschen wird. Als Christen tragen wir nicht die Hölle vor uns her. Wir gehen auch nicht mit der Hölle und der Höllenpredigt auf die Straße und heben den Zeigefinger, weil das die Bibel auch nicht macht. Sondern wir laden ein zum Glauben an Jesus Christus, weil es bei ihm nicht nur ein Leben nach dem Tod gibt, sondern auch ein Leben vor dem Tod. Und es für mich nichts Schöneres gibt, als jetzt mit Jesus zu leben. Und so laden wir auch ein zum Glauben an Jesus, zu dem, der hier und jetzt schon Frieden mit Gott schenkt, dass wir loslassen können an Schuld, Hoffnung und Zukunft haben. Und trotzdem, die Bibel, sie verschweigt die Hölle nicht. Und deshalb meine ich, dürfen wir es auch nicht. Sie braucht uns nicht schrecken, weil so haben wir es gestern gehört, wer glaubt, der hat keine Angst vor der Hölle. Sie braucht uns nicht schrecken. Wir tragen sie nicht vor uns her in unserer Verkündigung, aber wir verschweigen sie auch nicht, weil sie die Bibel nicht verschweigt. Sondern eine sehr deutliche Sprache spricht, Offenbarung 20, wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das Schreckliche an diesem Ort, und damit haben wir wieder die Nähe zum Thema Ewigkeit, ist Beziehung. Das Schreckliche an diesem Ort ist, dass es sich um einen Ort der Beziehungslosigkeit handelt, der endgültigen Gottlosigkeit. Wenn wir sagen, die himmlische Ewigkeit, wenn die Bibel das sagt, hat etwas mit tiefster Gemeinschaft mit Gott zu tun, dann ist die Hölle das Gegenteil. Alles, was für Gott steht, gibt es dort nicht. Heil, Rettung, Frieden, Gesundheit, Liebe, Kraft, Trost, Zuversicht und so weiter gibt es dort nicht, weil Gott nicht dort ist. Ein zweites, Hölle und Himmel, oder gibt es eine Allversöhnung? Was ist mit diesem wieder so ein komischer Begriff gemeint. Es gibt unterschiedliche Lehren, Theorien in der Theologie im Blick auf diese sogenannte Allversöhnungslehre. Die eine in der Theologie sagt, Jesus Christus, er ist am Kreuz gestorben, damit sind alle Menschen einmal bei Gott. Die andere, die gerade auch in unserem pietistischen Kontext immer wieder formuliert wird, nennt sie auch die Lehre von der Wiederbringung aller Dinge. Etwas verkürzt jetzt, da könnte man mehrere Abende drüber machen und hätte am Schluss immer noch ein paar Baustellen. Hier geht es darum, in dieser Lehre, die hier von auch Freunden aus dem Pietismus formuliert wird, dass es tatsächlich diesen doppelten Ausgang des jüngsten Gerichtes gibt. Also dass wir einmal vor Gottes Thron stehen werden und dort wird Gott richten. Und die, die an ihn geglaubt haben, zeitlebens, werden schauen, was sie geglaubt haben und bei ihm sein in seiner Ewigkeit. Und die im Unglauben gestorben sind, werden in der endgültigen Gottlosigkeit sein. Und jetzt sagt diese Lehre von der Allversöhnung, der Wiederbringung aller Dinge, dass das aber nicht das Letzte ist, sondern dass irgendwann nach Äonen, sagen sie, das heißt nach Ewigkeiten, also zeitlich nicht fassbar, irgendwann einmal Gott auch die Hölle mit sich versöhnen wird und dann wird es nur noch Gott geben und sein Heil. So etwas verkürzt diese sogenannte Allversöhnungslehre. Die biblischen Belege, die hier dann gängig dafür angeführt werden, haben meines Erachtens aber andere Themen. Ich habe mir die Mühe gemacht und mal wirklich die Fülle der Belege, die hier gängig zitiert werden, anzuschauen. Und es geht eigentlich bei allen diesen Belegen immer um etwas anderes. Es ist nirgends hier das Thema, dass Gott einmal alles wieder mit sich vereinen wird. Vermutlich auch deshalb haben häufig die Entwickler dieser Lehre, der sogenannten Allversöhnung oder Wiederbringung aller Dinge, eben auch nicht nur auf die biblischen Texte Bezug genommen, sondern beziehen sich auf sogenannte Direktinspirationen. Also dass wir Texte haben von Menschen, die sagen, ja, Gott hat ihnen gezeigt in einer Vision, dass er einmal alles mit sich versöhnen wird und ähnlich. Eindrücke, Visionen, die ihnen hier dieses erschlossen haben. Sie merken es, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sehr zurückhaltend, weil meines Erachtens die biblischen Texte hier eine andere, sehr deutliche Sprache sprechen. Wenn Gott dieses so hätte lehren wollen, diese sogenannte Allversöhnungslehre, wäre das sicher deutlicher möglich gewesen. Und wenn ich sehe, wie deutlich Gott warnt und auch hochhält, dass unser Leben einmal beurteilt werden wird, wenn die Bibel sehr deutlich von diesem Ort der Hölle spricht, bin ich zurückhaltend. Wünschen darf man sich viel und ich freue mich, wenn es einmal anders ist. Und doch haben wir als Christen die biblischen Texte. Sie sind unsere Glaubensgrundlage, durch sie redet Gott zu uns, weshalb ich von dieser Lehre Abstand nehme. Und doch, wenn Sie hier weiter graben möchten, hinten in diesem Büchlein habe ich mal die ganzen oder relativ viele Stellen, Bibelstellen, die hier gängig hereingezogen werden, entfaltet. Also wer hier mehr nachgraben möchte, ich würde an der Stelle jetzt abbrechen, bin aber nachher auch gern noch da, wer Fragen hat. Römisch 4, Leben in Gottes Ewigkeit. Einer der Schlüsseltexte, den die Bibel uns gibt, ist Offenbarung 21. Und wir merken aber auch hier, ähnlich wie bei der Hölle, die Bibel ist auch hier sehr zurückhaltend. Gott hält uns, ja, er lässt uns wie durch ein Schlüsselloch, so wie die Kinder an Weihnachten durchs Schlüsselloch ins Wohnzimmer gucken, das macht er. Wir sehen vieles. Und doch, auch hier, die Bibel schmückt es nicht aus und auch das sollen wir nicht tun. Jetzt aber dieser Text, der für mich einer der deutlichsten ist. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ein erster Punkt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Was ist gemeint? Was Johannes hier sieht und uns vor Augen malen will, ist weit mehr als nur die Aussicht auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist wie, wenn ein Student einer Studentin schreibt, Tag und Nacht denke ich an dich. Dann ist klar, er denkt nicht nur am Tag an sie, er denkt nicht nur in der Nacht an sie, sondern der Typ ist stockverknallt. Also, und so ist es hier auch. Man nennt das einen Merismus. Zwei Teile, die für das Ganze stehen. Himmel und Erde meint alles, aber auch wirklich alles wird neu. Und das Meer ist nicht mehr. Warum legt Johannes so viel Wert auf das Meer? Ich meine, in der Schöpfungsgeschichte, am Anfang der Bibel, ähnliche Überschrift, und Gott schuf Himmel und Erde. Und dann wird ja ausgeführt, was da 6 Tage lang passiert ist. Lauter ganz konkrete Dinge. Könnten wir hier jetzt auch erwarten, neue Himmel, neue Erde, aber das Einzige, was kommt, und das Meer ist nicht mehr. Na, da hätte er ja dann bitte doch auch anderes streichen können, ausgerechnet das Meer. Sonne, Strand, Palmen, das hätten wir doch auch mitnehmen können in Ewigkeit. Warum ausgerechnet das Meer, das er hier streicht? Nun, weil die Bibel mit dem Meer eben nur kaum Sonne, Strand und Palmen meint, sondern das Meer auch wieder eine Metapher, ein Bildwort ist, das für das absolute Chaos steht, für das selbst ein Tsunami nur eine vage Andeutung ist. Das geballte Chaos, und jetzt heißt es hier, und das Meer ist nicht mehr. Was ihnen heute bis zum Hals steht, was sie unterkriegen will, was sie heute wie mit Wellengewalt bedroht, ist nicht mehr. Es wird nichts mehr geben, was sie nicht unter ihre Füße bekommen oder was ihnen den Boden unter den Füßen entziehen will, um dann bedrohlich, mächtig und kalt über sie hereinzubrechen. Nichts wird mehr drohen und wüten, weil das Meer nicht mehr ist. Das Chaos in unserem Leben und das Chaos in dieser Welt sind jetzt selbst dem Untergang geweiht. An die Stelle des chaotischen, unfassbaren, schweren, lebensbedrohlichen setzt Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ein drittes, Gott und Mensch wohnen beieinander. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gehört für mich zu den bedeutendsten Offenbarungen Gottes. Gott wohnt bei uns, wir werden im himmlischen Jerusalem bei ihm wohnen. Könnte man sagen, das ist eigentlich nichts Neues, gibt es ja schon im Alten Testament. Psalm 132, der Herr hat Zion, Jerusalem erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Und ein bisschen neuer dann schon, was wir an Weihnachten feiern, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Hier, dass Jesus eben nicht nur neben uns wohnt, sondern einer von uns wird. Das Neue, was uns Offenbarung 21 zeigen will, ist nicht mehr Gottes Gegenwart. Das Neue ist meine Gegenwart. Neu ist nicht mehr, dass Gott bei uns wohnt und bereit ist, mein Chaos auf sich zu nehmen. Neu ist, dass ich bei Gott wohnen darf, ohne das Chaos dieser Welt. Deshalb getrocknete Tränen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Tränen gehören zu dieser Welt. Johannes redet hier nichts schön. Das Schöne aber ist, dass sie tatsächlich nur zu dieser Welt gehören. Und Gott dem Johannes und damit uns eine Welt ohne Tränen zeigt. Und uns Gott zeigt, wie er uns die Tränen abwischt. Und das nicht nur aus kosmetischen Gründen, sondern weil es nichts mehr zu weinen gibt. Erinnern Sie sich noch? Und das Meer ist nicht mehr. Gott trocknet die Tränen und er trocknet das Meer aus, die Nachschubquelle, dass niemals mehr Tränen fließen müssen, weil es nichts mehr zu weinen gibt. Keine Schreckensnachrichten, keine Krankheitsdiagnosen, kein Tod. Gott trocknet die Tränen und er trocknet das Meer aus, dass es nichts mehr, tatsächlich nichts mehr zu weinen gibt. So malt uns Johannes hier eine Welt vor Augen, in der Gott ihnen einmal die Tränen trocknen wird. Eine Welt, in der es keinen Schmerz mehr gibt, in der Geschrei der Vergangenheit angehört, in der wir keine Schuld mehr auf uns laden, in der es keinen Tod mehr gibt. Ein fünftes, ein neuer Leib. Mach's kurz, den überspringen wir. Paulus, Philipper 3. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das unterscheidet uns zum Beispiel von der griechischen Philosophie. Die sagten, der Leib und Geist, zwei völlig auseinanderzuhaltende Dinge. Der Leib, das ist das Problem. Der Geist wird erlöst. Deshalb dann die Griechen auch konsequenterweise, ich kann mit meinem Leib tun und lassen, was ich will. Der gehört eh bloß zu dieser vergänglichen Welt. Der Geist ist es, der weiterlebt. Dann sagt die Bibel, stopp. Nein, so ist es nicht. Leib und Seele, Geist gehören zusammen. Wir werden leiblich auferstehen. Deshalb übrigens auch in vielen Stellen diese Wertschätzung des Leibes und die Ermahnung, achtsam mit unserem Leib umzugehen. Wir werden leiblich auferstehen und doch ohne die Angefochtenheit und Vergänglichkeit unserer Leiblichkeit. Unser angefochtener, kranker, sterblicher Leib, er wird verwandelt werden und dem verherrlichten Leib Jesu Christi gleichgestaltet, sodass hier wieder stehen wird, was am Anfang über unser Menschsein stand und siehe, es war sehr gut. Damit zusammenhängt sechstens, ja, wie ist es denn, leibliche Auferstehung? Werden wir in der Ewigkeit unsere Lieben wiedersehen, wiedererkennen? Eine Frage, die vor allem angesichts des Todes eines lieben Menschen natürlich immer wieder begegnet. Das Alte Testament wie auch das Neue sind an dieser Stelle sehr zurückhaltend. Und doch geben uns beide Hinweise, die wiederum in eine eindeutige Richtung weisen. Im Alten Testament finden wir zum Beispiel die sogenannten Erzväter. Gemeint sind Abraham, Isaak und Jakob. Und bei allen dreien wird erzählt, dass sie sterben. Und dann interessanterweise sogar noch bevor sie beerdigt werden, heißt es dann dazwischen sterben und beerdigt werden. Und sie wurden versammelt zu ihren Vätern. Schon im Deutschen, der Begriff versammelt werden oder Versammlung ist ein Beziehungsbegriff, Begegnung, Gemeinschaft. Im Hebräischen ist das noch viel stärker, dieser Begriff, dass es hier um eine Beziehung geht. Dass es eben nicht nur heißt, sie sind am selben Ort, sondern sie werden versammelt zu ihren Vätern. Da ist Beziehung da. Ähnlich bei David, von dem wir lesen, dass sein Kind gestorben ist und dann weint er und klagt er und sagt, es wird nicht mehr zu mir zurückkommen, aber ich werde einmal zu ihm fahren. Und das, was hier im Hebräischen steht, meint ebenfalls wieder eine Begegnung. Im Neuen Testament ist das Bild vom Leib Christi prägend, das Paulus gebraucht, vom Leib und den vielen Gliedern, die uns miteinander auszeichnen. Wir miteinander Glieder an einem Leib Christi. Also auch hier wieder die Verbundenheit deutlich in diesem Bild vom Leib. Deshalb will ich es in Anlehnung an Siegfried Kettling so formulieren. Christen werden sich in der Ewigkeit erkennen, aber kaum wieder zu erkennen sein. Christen werden sich in der Ewigkeit erkennen, aber kaum wieder zu erkennen sein. Wir werden einander erkennen als gemeinsame Glieder des einen Leibes Christi. Und in diesem Sinne ist der Satz richtig. Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Was uns allerdings passieren könnte, ist, dass wir einander kaum wiedererkennen, weil wir uns in Gottes Ewigkeit so sehen werden, wie Gott uns ursprünglich gemeint hat. Dann könnte die Begrüßung lauten, Mensch, Uwe, du bist ja kaum wiederzuerkennen, so herrlich, makellos, rein und schön, wie in das Elend von damals denk. Wir werden einander erkennen und kaum wiederzuerkennen sein, weil dann wieder bei unserem Leben steht, was am Anfang in der Schöpfung drüber stand und siehe, es war sehr gut. Mein letzter Punkt beschäftigt sich mit der Frage, und wo sind unsere Toten jetzt? Was ist, wenn ich auf der Heimfahrt einen Verkehrsunfall hätte? Was ist denn? Wo bin ich dann? Wo sind Menschen, die uns lieb sind, die nicht mehr hier sind? Noch einmal diese Grafik. Wohlwissend, Sie hinten ist es klein, ja. Ich erkläre es, im Büchle wäre sie drin. Ich habe jetzt leider keine Kopien da. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so viel Platz brauchen. Ich erkläre es. Wo sind unsere Toten jetzt? Bereich der Lebenden. Wer seit Jesu Kreuz und Auferstehung gestorben ist, der ist nicht sofort in der Hölle oder in der Ewigkeit. Den erwartet auch nicht sofort das jüngste Gericht. Sondern man könnte sagen, eine Art Zwischenzustand, der mit der Wiederkunft von Jesus und dem jüngsten Gericht vollendet wird. Den erwartet auch kein Ganztod oder kein Schlaf, sondern eben dieser Zwischenzustand. Im Glauben an Jesus Christus und sein Heilswerk, Kreuz und Auferstehung, spricht die Bibel vom Paradies. Ich habe oben ein paar Bibelstellen dran, zum Beispiel Lukas 16, 23, dort wird ein ähnlicher Begriff verwendet, Abrahams Schoß, ein Parallelbegriff zum Paradies. Hier unten der Bereich der Verstorbenen, im Unglauben, ohne Jesus Christus, Zwischenzustand. Wie das Wort sagt, es ist noch nicht das Ziel. Wir erinnern uns an Adam und Eva, wir haben es gestern gehört, im Paradies, die sehr gut geschaffen worden sind von Gott, die aber trotzdem erst noch dieses ewige Heil hätten bekommen sollen. Also sie waren im Paradies, sagt die Bibel. Der Baum des Lebens aber hätte ihnen ewige Gemeinschaft mit Gott eröffnen sollen. Durch die Ignoranz der Einladung Gottes und die Ignoranz seines Verbotes musste er sie trennen vom Baum des Lebens, der ihnen das Paradies geschenkt hätte, raus. Und der biologische Tod wird zum zweiten Tod, wäre da nicht die Einladung, nachdem der Baum des Lebens tabu ist, nimm und iss vom Brot des Lebens, eine zweite Chance im Glauben an Jesus Christus. Gott will uns durch den Glauben an Jesus diese zweite Chance eröffnen, heimzukehren ins Paradies und dort das, dass das wahr wird, was er eigentlich sich schon am Anfang der Geschichte gewünscht hat, durchs Paradies hindurch uns in seine Ewigkeit in engste Gemeinschaft zu sich holen. Im jüngsten Gericht wird vollendet, definitiv gemacht, was schon diesseits des biologischen Todes seinen Weg gegangen ist, genommen hat, diesseits des biologischen Todes. So ganz viele biblische Texte entscheidet sich das Jenseits des biologischen Todes, in dem dieser Zwischenzustand durchs jüngste Gericht hindurch definitiv gemacht wird, die Ewigkeit, die Vervollkommnung des Paradieses ist. Ob ein Mensch jenseits des biologischen Todes im Zwischenzustand und nach dessen Vollendung im jüngsten Gericht eben in ewiger Gottesgemeinschaft lebt oder in unendlicher Gottesferne existieren wird, entscheidet sich daran, ob er diesseits des biologischen Todes auf Gottes Sohn vertraut hat. Wer den Sohn hat, 1. Johannesbrief, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Deshalb beim Tod eines gläubigen Menschen trösten wir uns deshalb zu Recht mit den Worten, jetzt darf er schauen, was er geglaubt hat. Jetzt ist er bei Gott. Es stimmt, weil Jesus selber es einem Sterbenden zuspricht, dieses Jetzt und Heute, dem Schächer, dem Verbrecher neben ihm am Kreuz, der zu ihm sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sag's dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Wo sind unsere Toten jetzt? Wir dürfen es glauben, weil es Jesus verheißen hat. Wer im Glauben an Jesus stirbt, der ist im Paradies, in Abrahams Schoß. Interessant dort auch, nochmal ein Blick auf die Frage auch der Allversöhnung, diese Geschichte Lukas 16 von Abrahams Schoß, da ist ja diese Szene, dass zwei Menschen, einer im Paradies sind und einer, Luther übersetzt hier leider mit Hölle hinten, griechisch steht Hades da, einer hier und dann unterhalten die sich. Der ruft drüber und bittet um Linderung seiner Schmerzen und dann heißt es, es ist kein Herüber- und Hinüberkommen aus dem Hades und dem Abrahams Schoß. Und dann sagt der hier, dann schick wenigstens jemand hier zur Familie, dass jemand von den Toten zurückgeht und sagt, was Sache ist. Dann die Antwort, nicht nötig, es wird auch nichts bringen. Sie haben Mose und die Propheten, sie haben die Bibel. Wenn sie dem nicht glauben, werden sie auch einem, der von den Toten zurückkehrt, nicht glauben. Lukas 16. Damit ist, glaube ich, geklärt, wie wir gestern begonnen haben, welche Klugheit uns Psalm 90 wünscht. Wenn er uns beten lehrt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht um unseren Glauben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte es nochmal unterstreichen bei dem Thema, wo es ja doch auch an ein paar Stellen kribbelig wird. Du brauchst keine Angst zu haben. Wer glaubt, der hat. Wir sind fest gegründet in der Hand Jesu. In der Hand dessen, der uns hält. In diesem Leben und durch den Tod hindurch in seine Ewigkeit hineinträgt. Keine Angst. Und wir tragen auch nicht die Hölle vor uns her. Wir laden ein zum Glauben. Ich lade ein zum Glauben, weil es nichts Schöneres gibt, als jetzt schon mit Jesus unterwegs zu sein. Und mich darauf freue, dann einmal, dass wir miteinander hören dürfen. Willkommen im Himmel.